schön, dass ihr so zahlreich da seid zu dem heutigen Vortrag. Der Vortrag ist überschrieben mit dem Thema barrierefreies PDF, undurchschaubare Hindernisse, ein Zustandsbericht. Genau. Wir werden den Vortrag zu zweit halten, das heißt Sebastian Andres
und Frank Hoffmann.
Und wir werden uns erstmal ganz kurz vorstellen, wer wir eigentlich sind.
Vielleicht vorher ganz kurz, damit ihr so ein bisschen Überblick kriegt, um was es uns eigentlich in dem Vortrag geht. Bevor wir uns vorstellen, am Anfang werden wir uns, wie gesagt, ein bisschen über uns sagen. Und im nächsten Teil fängt dann Frank an und erklärt erstmal, um was es eigentlich bei PDF geht, was es mit Datenaustausch, die Grundlagen zu tun hat. Anschließend werde ich dann so ein bisschen darauf eingehen, für die es noch unklar ist, was ein Screenreader ist, wie das Ding funktioniert, was es damit überhaupt so auf sich hat und wo in dem Zusammenhang auch die Probleme liegen. Und dann kommen wir eben darauf, wie man PDF-Dokumente erstellt, wie man sie mit verschiedensten, einmal mit LaTeX, einmal mit OpenOffice oder LibreOffice, könnt ihr euch aussuchen, je nachdem, ob ihr Beta-Status prüfen wollt oder nicht. Dann im nächsten Schritt geht es eben auch darum, wie man das testet und dann, denke ich, kommen wir zum Schlussbemerkung oder Fazit oder wie auch immer. Oder habe ich irgendwas vergessen, Frank?
Nö, das ist so der Inhalt.
Das ist so unser grober Fahrplan für heute.
Ganz genau. Und bitte immer im Hinterkopf behalten, wir betrachten das unter dem Blickpunkt Barrierefreiheit.
Und das hat jetzt auch gibt keine Garantie in dem Sinne auf Vollständigkeit. Also das heißt, wir reißen das Thema an, wir haben das mal doch sehr ausführlich bearbeitet, aber wir können natürlich auch nicht garantieren, dass wir jetzt alle Fragen bis zur Gänze beantworten in dem Vortrag.
Genau. Wir legen los. Für die, die mich nicht kennen, Frank Hoffmann, ich habe seit, sage ich mal, 2000, mich mit Linux beschäftigt, habe zwischen 2000 und 2007 mitgeholfen, die Chemnitzer Linux-Tage zu organisieren. Seit 2006 helfe ich damit, den Brandenburger Linux-Infotag vorzubereiten. Viele kennen mich auch, weil ich den Linux-Bus organisiere, der also von Berlin nach Chemnitz fährt. Ich bin kein sozusagen Stammbewohner dieser Region, ich bin sozusagen Zugezogener. Und bin eingeklinkt in die Brandenburger Linux User Group und die Linux User Group Potsdam. Ich bin stellvertretender Vereinsvorsitzender und seit 2008 bin ich auch einer derjenigen, der das Regionaltreffen der Linux User Groups aus Berlin und dem Berliner Umland angeschoben hat. Natürlich muss ich auch immer mein Geld verdienen. Ich habe meine eigene IT-Firma, die wird jetzt 6 Jahre alt. Ich kümmere mich um die Einrichtung und die Betreuung von Linux-Systemen auf der Basis von Debian. Ich kümmere mich auch um WLAN-Geräte, sprich für den Innen- und Außeneinsatz. Und ich habe noch ein Standbein, das heißt Druck und Satz. Das heißt, ich kümmere mich darum, dass die Kunden und die Druckerei sich miteinander verstehen und beide genau die Informationen bekommen, die sie benötigen.
Mit anderen Worten, du verstehst auch deswegen ein bisschen was von LaTeX.
Ich denke, dass ich da ein bisschen was...
Qualifiziert dich zumindest.
Ja. Aber was macht dich denn aus, Sebastian?
Was macht mich aus? Ja, also angefangen hat eigentlich alles mal damit, dass ich Student bin, dass ich studiere Politikwissenschaften an der FU, mittlerweile im Hauptstudium und zurzeit mache ich ein Praktikum beim Deutschen Bundestag, beim Abgeordneten, im Abgeordnetenbüro. Und ja, Bezug zu diesem Thema oder überhaupt zum Thema Open Source, dass ich Mitglied bin in der Berliner Linux User Group, bin dort stellvertretender Vorsitzender und beschäftige mich da ausführlich mit freier Software und allem, was eben rundherum so dazu gehört. Wer sich darüber mehr informieren will, wir haben draußen auch einen Stand, also habt ihr dann die Möglichkeit, nach dem Vortrag flink zum Stand zu kommen und eben dort die Mitarbeiter ausführlich zu befragen. Ansonsten mache ich viele Projekte und ich sage ja immer, ich mache ganz viel und doch nichts. Ich mache viele Projekte, bin noch in dem Verein Linaccess e.V. tätig, jetzt seit einer Woche nicht mehr im Vorstand, weil ich dort die Vorstandsarbeit niedergelegt habe, weil mir das einfach, wie ihr kennt das, man muss irgendwann Prioritäten setzen, man kann nicht auf allen Hochzeiten gleichzeitig tanzen. Also daher muss man sich irgendwann entscheiden, was man macht. Und ich habe das zeitlich einfach nicht mehr so hinbekommen, wie es eigentlich der Verein verdient hätte. Und dann habe ich gesagt, okay, dann muss man halt auch mal andere Wege gehen. Aber der Verein kümmert sich darum, oder das Ziel des Vereins ist es, und da stehe ich nach wie vor natürlich auch hinter und arbeite natürlich auch für den Verein, Linux barrierefrei zu gestalten und Barrieren, die es unter Linux gibt, weitgehend zu beseitigen, beziehungsweise erstmal überhaupt darauf aufmerksam zu machen und auch erstmal überhaupt Aufklärungsarbeit zu leisten, was es überhaupt heißt, Barrierefreiheit, was das ist, wie das geht, was man da so tut und warum man das tut. Das ist so eigentlich die Kernaufgabe des Vereins. Ja. Aber ansonsten gibt es eigentlich über mich, glaube ich, nicht unbedingt viel zu sagen. Und doch, wie gesagt, wenn ihr bei Google meinen Namen eingebt, findet ihr seitenweise Zeug. Das ist positiv oder negativ, ist leider hingestellt. Ihr habt die Chance, euch über mich zu informieren.
Ansonsten bleibt noch die Möglichkeit, einfach zu löchern.
Das geht natürlich immer, ja.
Genau. Mit dem Linux-Test sind wir ja eigentlich schon mitten im Thema drin, genau. Weil das Thema lautet ja barrierefreies PDF. Und noch etwas zum Hintergrund zu diesem Vortrag. Wir haben zu dritt an diesem Thema recherchiert. Das heißt, Petra Kubina.
Die fehlt jetzt im Bunde.
Die fehlt jetzt im Bunde, ganz genau. Sie hat mitgeholfen, das Thema zu recherchieren. Und wir haben uns quasi zusammengetan und haben gesagt, okay, wir müssen das einfach mal recherchieren. Welche Dinge gibt es denn überhaupt? Wie kann man sowas machen? Wir haben dazu ungefähr ein halbes, wenn nicht sogar ein Dreivierteljahr gemeinsam gearbeitet an dem Thema, ja. Und möchten euch heute gerne vorstellen, was ist das Ergebnis unserer
Vielleicht
Recherche.
Der Grund, warum wir das gemacht haben oder wie es überhaupt insgesamt dazu kam, ganz einfach. Die Idee ist, glaube ich, entstanden auf dem Linux-Tag. Da kam der Frank mal zu mir und hat gesagt, du, ich schreibe gerade Artikel für Linux-User und habe dort zum Thema PDF gemacht und so und LaTeX. Und da habe ich gesagt, Mensch Frank, lass uns doch da mal eine kleine Serie machen zum Thema Barrierefreiheit. In PDF-Dokumenten, da kann man doch sicher was reißen. Und dann hat er gesagt, ja, super, können wir machen, gerne. Und dann hat das wie üblich noch ein bisschen gedauert. Und dann irgendwann haben wir gesagt, okay, wir nehmen das mal zum Anlass, das auf den Prüfstand zu stellen. Frank halt aus der Sicht von, aus der LaTeX-Sicht. Aus einer etwas vielleicht anderen Perspektive. Und Petra war daran dann auch interessiert, weil sie sich sehr viel mit barrierefreiem Webdesign beschäftigt. Und dann haben wir gesagt, okay, das ist der Grund, warum wir das jetzt zum dritten Mal aufnehmen. Und haben den Schwerpunkt auf Open Source gelegt. Nicht wie das bei PDF leider oft das Problem ist, dass man dort an die super teure Adobe Acrobat
Professional
teure Version angewiesen ist. Und da kommen wir aber vielleicht, das schreiben wir auch in dem Vortrag jetzt immer mal wieder, aber das ist so ungefähr der Grund, der Kern, wo wir gesagt haben, darum beschäftigen wir uns damit.
Genau. Damit wir alle wissen, worum es geht, wir werden uns erstmal um PDF-Dokumente im Allgemeinen unterhalten, das heißt Kommunikation und Datenaustausch, damit Menschen und Systeme miteinander kommunizieren können. Müssen Sie an der Stelle wissen, wie Daten ausgetauscht werden und wie diese Daten interpretiert werden, damit daraus Informationen werden. Die Voraussetzung dafür, dass sich beide Seiten überhaupt verstehen können, ist bei Menschen halt eine gleiche Sprache oder eine ähnliche Sprache und der Kontext, dass also jeder erfassen kann, aha, wir reden die gleiche Sprache, wir verstehen uns, wir haben die gleiche Meinung und wir bewegen uns im gleichen oder ähnlichen Kontext, um das alles einordnen zu können. Bei Computerprogrammen ist das etwas Ähnliches. Da kann man zum Beispiel das Datenformat heranziehen und das ist an der Stelle die Reihenfolge und die Interpretation der einzelnen Bits und Bytes. Als Datenformate hätten wir beispielsweise zur Auswahl das OpenOffice Writer. Oder heißt das jetzt LibreOffice Writer?
Ja, naja, das kommt halt darauf an, wie gesagt, wo du den Fokus legst. Aber man sollte vielleicht, solange das noch im Beta-Stadium ist, da eher auf OpenOffice.org den Fokus legen.
Gut,
ich. Also ich habe jetzt mit jemandem vom OpenOffice-Stand gesprochen und der hat zu mir gemeint, ja, also wenn man denn den Fokus legen will, ist es vielleicht zu sagen, solange der noch im Beta-Stadium ist, bleiben wir vielleicht bei OpenOffice.org, weil das ist wenigstens eine stabile Version.
Gut, dann orientieren wir uns im Vortrag jetzt auf OpenOffice.org. Weitere Varianten wären halt das Textsatzsystem LaTeX. Das ist auch das, womit diese Folien hier gestaltet worden sind. Und nächstes Austauschformat ist PDF. Was ist PDF? PDF ist ein Datenformat, entwickelt 1984 von Adobe Systems. Es ist ein festgelegtes, allgemein anerkanntes Format mit einem sehr hohen Verbreitungsgrad. Wir haben mit diesem Format die Möglichkeit, das auf allen Plattformen zu erzeugen, zu bearbeiten und anzuzeigen. Auf allen Plattformen wird es unterstützt.
Klammer auf, auch mobile Endgeräte, Klammer zu.
Ich sehe da aber gewisse Einwände im Publikum, aber das würde ich dann, aber ein Lächeln, okay. Was ich auch sehr gut finde, das Datenformat ist vollständig dokumentiert, das ist die Adobe PDF Spezifikation. Wer sich die herunterlädt, darf sich auf ungefähr 1000-1200 Seiten Papier freuen. PDF wird angewendet bei allen Formen von Schriftstücken, das heißt Verträge, Angebote, Rechnungen, Diplomarbeiten, Präsentationen. Es ist ein sehr, sehr weit verbreitetes Format und im Prinzip kann fast jeder damit umgehen. Jetzt habe ich ja gesagt, fast jeder. Ja? Und ich glaube, mich zu erinnern, dass ich Sebastian dir ein kleines PDF geschickt habe, und du mich dann so ein bisschen angepflaumt hast, weil du gesagt hast, ich kann das nicht lesen. Was ist denn das für ein Mist?
Kann ich mich ehrlich gesagt nicht mehr daran erinnern, aber wenn du das so sagst, reite ich das mal nicht ab.
Gut. Ich glaube, mich zu erinnern, dass es ein zweispaltiges Dokument war.
Ja, womöglich dann sowas, ja.
Und du etwas seltsam zurückgefragt hast und ich auch seltsam gefragt habe, wieso kannst du das nicht lesen? Und da sind wir irgendwie drauf gekommen, dass es irgendwo Schwierigkeiten geben muss. Und dass es vielleicht den einen oder anderen gar nicht bewusst ist, dass es mit einem PDF-Format, was ja so weit verbreitet ist und was jeder lesen kann und was überall geht, dass du das eben nicht lesen kannst. Und das finde ich total putzig an der Stelle. Das bringt uns zum Punkt Barrierefreiheit. Und da gibt es natürlich auch verschiedene Perspektiven, wie dieses Thema ausgeleuchtet wird. Das Erste, worauf ich hinweisen möchte, ist das Gesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen, das Bundesgleichstellungsgesetz. Und das bezeichnet alle Dinge als barrierefrei, das sind sogenannte bauliche und sonstige Anlagen, Verkehrsmittel, technische Gebrauchsgegenstände, Systeme der Informationsverarbeitung, akustische und visuelle Informationsquellen und Kommunikationseinrichtungen, wenn sie für behinderte Menschen grundsätzlich ohne fremde Hilfe zugänglich und nutzbar sind. Und dieses Gesetz ist eingebracht worden und viele Dinge, viele Bauvorhaben, viele Projekte, viele Formate orientieren sich daran. Das ist die offizielle Seite. Wie sieht es im Alltag aus? Habe ich zwei Meinungen herausgesucht. Das eine ist von Henning Oswald und er hat gesagt, er verwendet PDF-to-Text. PDF-to-Text ist ein Werkzeug, um den Textinhalt aus den Dokumenten, also PDF-Dokumenten, zu extrahieren. Und er hat gesagt, da geht zwar einiges an Formatierungsinformationen verloren, aber das ist mir vollkommen wurscht. Mir reicht das Ergebnis in allen Fällen aus. Klaus Knopper hat Barrierefreiheit folgendermaßen definiert. Er hat gesagt, nach meinem Verständnis ist ein Dokument barrierefrei, wenn sich der Informationsgehalt vollständig erfassend ist. Und da sehen wir an der Stelle, wir wollen eigentlich schauen, wir haben ein Dokument und wir möchten gerne diese Informationen, die da drin sind, für alle zugänglich machen. Und zur Information nebenbei, Sebastian steht hier neben mir und liest sozusagen den Vortrag auch mit. Das heißt, ich habe diese Folien, dieses PDF-Dokument mit PDF-to-Text bearbeitet und er hat diesen Text hier auf seinem Notebook stehen und kann ihn sozusagen als Text mitlesen. Er kann sozusagen an der Stelle mitverfolgen.
Du hast das mit PDF-to-Text gemacht?
Ich habe das mit einem PDF-to-Text gemacht,
okay. Genau. Okay, da muss ich auch schon mal zum Beispiel sagen, dass die Umlaute nicht stimmen. Also da geht es schon los.
Da kommen wir also schon zu den ersten kleinen Problemchen. Aber das Schöne ist, dass du jetzt sozusagen nicht auf die Folien gucken musst, sondern dass du sie sozusagen mitlesen kannst.
Richtig.
Vielleicht kannst du auch mal den Umliegenden hier erklären, wie du das machst.
Ja, naja, grundlegend benötigt man dazu erstmal einen ganz normalen Laptop, ohne irgendwie Schnickschnack drumherum, sondern einen ganz normalen Laptop mit einer Software drauf, mit dem sogenannten Screenreader. Der Screenreader macht nichts anderes, wie die Informationen am Bildschirm abzugreifen. Meistens setzt es an der Grafikkarte an oder eben an entsprechenden Treibern und bereitet diese Informationen auf. Wie muss man sich das vorstellen? Es werden also Bilder rausgenommen, Texte einfach präsentiert und diese Informationen werden dann entweder an eine sogenannte Braillezeile gesendet. Das ist ein Gerät, was man über USB oder seriell oder neuerdings auch über Bluetooth an Computer ankoppeln kann und das wird dann in Braille-Schrift übertragen. Wer dann Interesse hat, so eine Braille-Zeile auch hier, steht hier vorne, können wir nach dem Vortrag auch mal angucken, vollkommen ist kein Problem. Man kann jetzt aber auch die Information an eine Sprachausgabe senden und die liest dann entsprechend eben alles vor. Oder eben der Vollständigkeit halber, was mich jetzt nicht so betrifft, aber man kann es eben auch kann den Inhalt eben dann auch entsprechend vergrößern für Leute, die sehbehindert sind oder für ältere Leute, die nicht mehr so gut sehen können, wie auch immer. Da gibt es die Möglichkeit, eben eine Vergrößerung vorzunehmen. Ja. Das ist im Grunde der ganze Zauber. Mhm.
Wer zählt denn eigentlich zu dem Themenbereich?
Ja,
sag mal, wer benötigt denn eigentlich diese Sachen, die in Richtung Barrierefreiheit gehen? Weil, ich sag mal so, wenn wir im normalen Umgang sind, denken wir ja eigentlich, ja, das sind alle Leute, die nichts sehen können.
Das kommt erstmal auf die Spalte an derjenigen, auf was man hat. Also zum Beispiel im Web, sage ich mal, betrifft es natürlich, es betrifft sowieso immer erstmal Menschen, die irgendwie eingeschränkt sind, egal ob sie eine Sehbehinderung haben. Es kommt ja darauf an, also jemand, der hörbehindert ist, also nicht hören kann, macht es keinen Sinn, den MP3 abzuspielen, der hört ihn nicht. Also dann gehört er genauso in so eine, gehört er auch zu einer solchen Gruppe. Oder auch ältere Leute, ganz oft spielen ältere Leute auch mit rein, die einfach aufgrund ihres Alters bestimmte Dinge nicht mehr so aufnehmen können oder eben dort aufgrund von Alterserscheinungen eben bestimmte Einschränkungen haben. Aber im Web zum Beispiel gehört auch ganz einfach eine Suchmaschine dazu. Weil die Suchmaschine durchsucht das Web genauso und ist genauso auf Text angewiesen und auf entsprechende Auszeichnungen. Also das kommt immer so ein bisschen drauf an, was hat man denn eigentlich vorliegen. Gut, bei einer, beim GNOME Desktop zum Beispiel, das braucht man für eine Suchmaschine nicht barrierefrei gestalten. Das ist witzlos, klar. Aber
warum ist das witzlos?
Ja, ich glaube, ich weiß nicht, ob es Sinn macht, den Desktop zu indizieren. Also ich würde es in der Praxis nicht umsetzen. Aber
du verwendest das also nicht?
So wollte ich das sagen, ja.
Aha, okay.
Im Grunde geht es erstmal um die Zielgruppen der Menschen, die in irgendeiner Weise eingeschränkt sind.
Ja.
Und das ist sehr umfangreich. Also das alles, was irgendwie mit einer Einschränkung zu tun hat.
Wir haben es hier auf die Folie geschrieben, wir haben schon gesagt, es gibt Sehbehinderung. Dazu gehört halt nicht nur Blindheit, sondern da gehört auch Farbenblindheit dazu. Ja, wir gehen immer davon aus, dass wir alle Farben sehen können. Aber es gibt halt auch Menschen, die halt das Ganze eingeschränkt haben und die das eben nicht wahrnehmen können. Die können halt nicht sehen, dass diese Folie roten Inhalt hat. Für die ist das einfach irgendwie alles grau. Ja? Sebastian hat gesagt, Menschen mit Hörbehinderung, also da gehört auch Altersschwerhörigkeit dazu, physische Behinderung, Sprechbehinderung, ja, altersbedingte Einschränkung, dass man sich meinetwegen nicht mehr richtig bewegen kann.
Ja.
Körperliche Behinderung. Genau, ja, zum Beispiel.
Also hier aus dem Publikum kam, dass man keine Maus mehr bedienen kann. Klammer auf für die Audioaufzeichnung, Klammer zu.
Ja. Genau.
So, ich habe aber auch auf der Folie draufstehen,
Probleme.
Fremdsprachler, weil Fremdsprachler halt, sagen wir mal, je nachdem in welchem Landeskontext sie sich bewegen, doch auch das ein oder andere Problem, die ein oder andere Schwierigkeit haben.
Genau.
Jetzt gucken wir mal
die Probleme an.
Es
gibt Ein paar Probleme, die wir natürlich jetzt im Fokus auf Screenreader und im Fokus auf jetzt Blind- oder Sehbehinderung beschränkt. Natürlich jede einzelne Behinderung hat andere Probleme oder ähnliche. Meistens sind sie wahrscheinlich ähnlich. Also es geht erstmal darum, dass der Screenreader zum Beispiel keine Bilder erfasst. Liegt natürlich nahe, Bilder sind nicht zu erfassen, sind so, weil man keinen Zugriff auf das Bild hat, funktioniert das nicht. Also Bilder machen Probleme, was natürlich auch immer Probleme bereitet, sind Artefakte, Linien, Marken, sowas, Hervorhebungen, eben Unterstreichungen, solche Dinge. Die sind bedingt teilweise zugänglich, indem man, also der Screenreader für Windows zum Beispiel, der kostet ja 1200 Euro oder ähnliches. Der Screenreader hat natürlich schon die Möglichkeit, bestimmte Dinge zugänglich zu machen, aber auch nur bis zum begrenzten Maße. Und also das sind erstmal so grundlegend Dinge, die Probleme bereiten. Eben räumliche Sachen, die eben in der räumlichen Anordnung wichtig sind oder ähnliches. Deswegen ist es auch wichtig, dass ein PDF nicht als Bild bereitgelegt wird, sondern als Text. Weil das Bild bereitet ja Probleme, leuchtet ja ein.
Genau.
Vielleicht kannst du da noch was zu sagen.
Genau, vielleicht muss man aber da in dem Hintergrund noch sagen, also wir als Sehende, uns fällt das ja überhaupt nicht auf. Und deswegen ist es, denke ich mal, wichtig zu verstehen, wie kommen denn die Informationen, die sich in dem PDF befinden, auf deine Braillezeile? Oder was kannst du denn an der Stelle wahrnehmen? Und da würde ich gerne mal auf die Programme eingehen, die es an der Stelle gibt.
Naja, also es ist grundlegend erstmal so, wenn das PDF einen Text enthält, wie jetzt die Folien von Frank, die wir hier vorliegen hatten, dann gibt es natürlich einmal die Möglichkeit, das Ganze zu konvertieren mit entsprechenden Tools, hatten wir schon angesprochen, PDF to Text zum Beispiel.
Mhm, genau.
Das ist die eine Option, die setze ich auch unter Linux ganz oft ein, weil das ist über Kommandozeile einfach mal ein Aufruf, zack, hat man Fließtext vorliegen. Das ist eigentlich vom Vorgehen sehr simpel und einfach. Eine andere Alternative unter Windows ist das, oder gibt es nur die eine, dass man auf den Acrobat Reader angewiesen ist von Adobe, der mit dem Screenreader zusammenarbeitet und dort einige Optionen bietet, auf die der Frank gleich nochmal, denke ich, eingehen würde, der einige Optionen bietet, um eine Barrierefreiheit in dem Reader zu aktivieren und mit dem man dann entsprechend die Inhalte präsentiert bekommt. Das ist eigentlich so mit noch die gängigste Methode, um bei ihr PDF-Dokumente zu lesen. Ja. Unter Linux solche Tools wie XPDF führt leider nicht zu Erfolg, weil die einfach von der Barrierefreiheit nicht zugänglich sind. Der Adobe Acrobat unter Linux, ja, der Maus hat sich langsam, da geht es auch schon so ein bisschen, aber so richtig perfekt eigentlich noch nicht. Also entweder gibt es, also ich würde jetzt sagen, praktisch, die auch funktionieren, sind die Lösungen entweder mit dem Tool PDF für Text oder mit Adobe Acrobat Reader unter Windows. Mhm.
Was hältst du von dem Orca oder von dem...
Naja, das ist ja wieder was... Orca ist ja der Screenreader für die grafische Oberfläche unter Linux, für GNOME. Der ist noch in der Entwicklung oder wieder in der Entwicklung, je nachdem wie man das sieht. Das ist im Moment ein bisschen schwierig, weil das Projekt Orca im Moment so ein bisschen unklar ist, wie sich das weiterentwickelt, weil man da gerade bei GNOME 3 so ein bisschen am Scheidepunkt steht und Sun die Unterstützung auch eingestampft hat für den Screenreader, also die stellen die Entwickler nicht mehr. Also es ist nur noch ein reines Community-Projekt. Habe jetzt vor kurzem gelesen, es würde wohl die Mozilla Foundation das unterstützen, aber inwieweit sich das wirklich umsetzen lässt, muss man sehen. Und Sue ist ein Screenreader, der gefördert wurde vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales im Jahr 2007 bis 2009. Ich bin mir nicht ganz sicher, ich müsste in meinen Unterlagen zu Hause gucken. Ich war da auch in dem Sinne als Beiratsmitglied an dieser Entwicklung mit beteiligt, aber ich muss leider sagen, die Entwicklung wurde, ja, wie soll man sagen, man hat zu schnell aufs falsche Pferd gesetzt und das Projekt war tot, als es angefangen hat im Grunde. Weil man hat auf Technologien gesetzt, die eigentlich zu dem Zeitpunkt schon längst überholt waren, die nicht mehr aktuell waren. Man hat versucht am Orca hinterher zu programmieren und das war eigentlich schon beim Beginn des Projekts zum Scheitern verurteilt. Man hat einfach in dem Projekt falsche Projektentscheidungen getroffen Leider, muss ich sagen, weil das wäre eine Möglichkeit gewesen, was sinnvoll für Linux zu entwickeln mit Fördergeldern, aber das wurde halt leider verschlafen. Mhm. Und deswegen ist das Projekt eigentlich eins, wo man sagen würde, das ist die Erwähnung nicht mehr wert.
Gut, dann streichen wir das für die nächste Präsentation
da aus, wir den, vielleicht tun, ja.
aus den Folien. Ja. Gut, begraben wir sozusagen den zu.
Begraben wir das mal ganz offiziell, ja.
Genau. Was man auf dieser Folie aber noch sieht, das sind so neckische kleine Punkte. Und diese Punkte, das ist die Art und Weise, wie Sebastian den Text hier liest. Das sind die Braille-Punkte, also die Punktschrift. Und die einzelnen Programme machen Folgendes. Die nehmen quasi diese Textinformationen, wandeln das in diese einzelnen Punkte um. Und diese Punkte kann Sebastian hier auf seiner Tastatur lesen. Und wenn man, ich habe jetzt hier auch dieses Bild eingebaut, man sieht also quasi hier diesen Notebook und davor eine Tastatur und da dieses blaue Gerät unten drunter, das ist diese Basisstation, sage ich mal, für diese Braillezeile und Sebastian muss dann ganz flink da auf diesen einzelnen
ja.
Tasten agieren und kann sozusagen mitlesen, was als Textinformation da auf dem Bildschirm steht. Funktioniert folgendermaßen, dass da eine ganze Menge kleine Stifte sind in dem Gerät und jedes Zeichen ist so eine Punktkombination und für jeden Punkt kommt so ein kleiner Stift nach oben. Und Sebastian rutscht jetzt sozusagen da drüber und erkennt mit den Fingerspitzen, aha, diese Menge an Erhebungen repräsentiert deren der Buchstabe.
Genau, und somit, das ist eine Matrix von 2x4 Punkten, also 2 nebeneinander, 4 übereinander und da kann, je nachdem welcher Punkt rauskommt, ist entsprechend der Buchstabe geschaltet oder nicht. Und das reicht aus, um die eigentlich in UTF-8 Zeichensatz im Deutschen zumindest weitgehend eigentlich darzustellen. Also bis jetzt haben mir noch keine Zeichen gefehlt, wo ich jetzt sagen würde, irgendwie geht nicht. Ich meine, klar, irgendwie Chinesisch oder Japanisch habe ich noch nicht versucht darzustellen. Da wird man sicher an seine Grenzen stoßen, aber an das Problem bin ich halt noch nicht gekommen. Aber ich habe gehört, auch dafür gibt es irgendwie mal eine Lösung, aber die ist mir jetzt nicht so präsent.
Okay. Wir gucken mal weiter. Wir hatten ja die einzelnen Problemstellen schon erwähnt. Wir schauen uns jetzt mal ein paar praktische Beispiele an. Das erste Beispiel ist ein Kalender. Und wir sehen auf der linken Seite einen Ausschnitt. Das ist ein Kalender quasi in Tabellenform. Sehen wir Montag bis Sonntag und schön unten drunter angeordnet die einzelnen Tage. Für uns als Sehende ist das total simpel. Wir sagen, aha, okay, der 28. ist ein Montag, weil er in der linken Spalte steht. Für Sebastian sieht das ganz anders aus. Der kriegt schlicht und einfach nur diese Zeile, die da ganz unten ist. Also sprich September, Montag bis Sonntag und die Zahlenkolonne von 1 bis 30.
Ja? Stimmt aber auch nur bedingt, das ist so unter dem Screenreader unter Orca mit Linux, ja, aber da gehen auch die Entwicklungen schon weiter. Aber man geht langsam dazu über und unter Windows ist es schon möglich, dass ich mit bestimmten Steuerbefehlen, Tastaturbefehlen die Tabelle komplett auch lesen kann, wie die Tabelle aufgebaut ist. Aber ich sage jetzt mal, bis vor 2 Jahren ungefähr war das der aktuelle Stand, ja.
Mhm. Das heißt, wie gehst du mit so einer Tabelle unter Linux um? Kannst du die überhaupt erfassen
ja,
oder
aber,
ist das eher so
ja, Glückssache? Ja, das geht schon, das geht schon. Das kommt darauf an, mit welchem Browser ich das tue und mit welchem Screenreader ich das tue. Mhm. Aber dann ist das schon möglich. Aber der Aufwand ist natürlich höher und umso höher ist der Aufwand, je größer die Tabelle ist. Mhm. Also so eine Kalendertabelle mit 7 Spalten oder 8 Spalten meistens, die sie ungefähr so haben, das ist, wo ich sagen würde, das mag noch gehen, aber wenn es mehr wird, ist es echt kritisch.
Okay.
Weil dann der Tabellenbezug einfach nicht gegeben ist.
Mhm. Okay.
Ich muss jetzt vielleicht an dieser Stelle sagen, ich muss bei mir im Praktikum im Bundestag arbeiten mit dem Web Access von Microsoft Outlook und ich muss euch sagen, es gibt nichts, was Schlimmeres. Das ist Katastrophe, wirklich. Das ist Katastrophe. Das Ding ist so grafisch aufgemotzt, das ist echt Katastrophe. Also, kann man nur abraten.
Schade, dass keiner aus dem Bundestag hier ist, oder?
Naja, vielleicht auch besser so.
Oh, nett gemeint, der Kommentar.
Also wehe, jemand verbreitet die Aufnahmen mal so.
Die werden öffentlich zur Verfügung gestellt, also ja, davon gehen wir doch aus. Gut, wir gehen mal einen kleinen Schritt weiter, weil eigentlich mal sagen, wir waren ja eigentlich am Anfang der Meinung, PDF ist was ganz Tolles. Wir haben da super Material. Wir können das auf allen Plattformen erzeugen. Wir können das überall anzeigen. Wir können es darstellen. Und dafür hat man das ja mal gebaut und auch mal gedacht. Und ich sag mal so, für uns als Benutzer, die das sehen können, ist das total perfekt. Aber aus der Barrierefreiheit, wenn man mal diese Perspektive hernimmt, dann hat das einen ganz anderen, sagen wir mal, dann sind ganz andere Dinge wichtig. Und deswegen muss man schauen, wie kann man so ein PDF-Dokument an die individuellen Bedürfnisse anpassen. Und da gehört zum Beispiel dazu, dass man eine vergrößerte Darstellung erreichen kann, beispielsweise mit einer Bildschirmlupe. Oder dass man den Hintergrund und den Text anders darstellen kann, dass man das farblich hervorheben kann, dass man den Text ausgeben kann, dass man über die Tastatur navigieren kann und dass man die Lesereihenfolge beibehält, dass man also den Text so linear gestaltet oder so kombiniert, dass auch dieser Screenreader erkennen kann, in welcher Reihenfolge diese einzelnen Texte da sind.
Aber Frank, wieso gibt es überhaupt Probleme bei der Reihenfolge? Also ich meine, Text ist doch Text.
Ja, aber wenn wir jetzt mehrspaltigen Text haben, dann wird das ein bisschen schwieriger.
Das ist aber der interessante Punkt.
Gut, aber weil PDF hat immer, hat oft mehrspaltigen Text, weil das einfach der Grund des Formates, PDF ist nicht gemacht, um Fließtext zu haben, dafür ist es eigentlich nicht entwickelt. Das braucht man hinterher, aber es ist nicht entwickelt dafür.
Müssen wir halt schauen, was wir dafür tun können, dass das in die Richtung geht, dass es besser wird. Ja. Dazu schauen wir uns erstmal eine Bildschirmlupe an, weil die meisten können sich ja vielleicht gar nicht das so vorstellen. Gut, dann haben wir, hier sehen wir eine Bildschirmlupe, kann man sich also einen Ausschnitt darstellen. Wir können hier auch im Acrobat-Reader, im zweiten Bild, Einstellungen vornehmen. Und das wissen die meisten nicht, es gibt dort einen Punkt, der heißt Accessibility und dieser regelt die entsprechenden Einstellungen, wie stellt der Acrobat-Reader das Bild dar. Ich habe dort die Möglichkeit, Dokumentfarben zu ändern. Das heißt, ich habe das Originaldokument und der Acrobat ersetzt die einzelnen Farben in der Darstellung. Ja? Um zu zeigen, wie sowas aussieht, habe ich hier eine Darstellung, da ist das Rot durch ein Blau ersetzt. Da ist der Hintergrund invertiert. Ja? Und das gibt mir die Möglichkeit, also auch für jemanden, der die Farben, der nicht so diesen starken Kontrast erkennen kann, der hat hier eine ganz tolle Möglichkeit zu sehen, aha, okay, ich sehe hier den einzelnen Inhalt genauso, wie ich es wahrnehmen muss, damit ich es überhaupt lesen kann. Das heißt, hier eine richtige invertierte Darstellung. Wir haben bei unseren Tests gesehen, dass viele Werkzeuge das können. Wir haben das ausprobiert und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war eigentlich sehr, sehr froh darüber, dass das überhaupt dabei war. Jetzt schauen wir uns an, wie erstellen wir überhaupt barrierefreie PDFs? Und Sebastian hatte vorhin schon gesagt, ich übernehme den Tech-Teil. Und weil ich kann mit Tech umgehen, mit OpenOffice kann ich nicht umgehen, das bringe ich nicht. Und für Tech ist das relativ simpel. Ich habe die Möglichkeit, den Autor zu setzen, die Schlüsselwörter zu setzen und auch den Titel zu setzen. Ich brauche dazu ein bestimmtes Paket. Das Paket heißt Hyperref. Diese Informationen kann ich ablegen. Aber das war es an der Stelle auch schon. Ich kann keine weitere Einschränkung machen. Ich kann zum Beispiel die einzelnen Spalten nicht nummerieren. Ich kann keinen Index vergeben für die Spalten. Das geht nicht. Aber geht das mit OpenOffice? Mit LibreOffice?
Naja, die Formatierung, also diese Vorgehensweise in OpenOffice oder LibreOffice ist erstmal folgendes. Grundlage der ganzen Sachen sind die Formatvorlagen, die es gibt. Also man kann ja entsprechend, wie auch in LaTeX, eine Überschrift als Überschrift auszeichnen, in der Formatvorlage oder eine Aufzählungsliste als Aufzählungsliste. Und das ist schon mal sehr wichtig, dass man das stringent auch wirklich durchführt. Wenn man dann auf Datei exportieren als PDF geht, kann man zwei Haken setzen. Entweder man sagt Tagged oder Tagged PDF erzeugen, dann werden die Tags der einzelnen Formatvorlagen in das PDF geschrieben. Oder, was eigentlich noch besser ist, man kann einen Haken setzen bei PDF A1 oder 1A erzeugen, wie rum, das weiß ich immer nicht genau.
A1A.
1A, 1A, na dann halt so, genau, A1A erzeugen. Wenn man diesen Haken setzt, dann wird auch ein getaggtes PDF erzeugt. Und dann ist eine Überschrift in dem PDF auch als Überschrift ausgezeichnet. Und das ist natürlich der Idealfall. Weil dann kann man das von dem Screenreader am besten lesen, weil dann auch die Informationen angezeigt und angesagt werden. Mhm. Und das ist im Grunde das Vorgehen. Ich habe jetzt auch, als ich im letzten Mal einen Vortrag gemacht habe, sagte man mir, ach, das sei doch auch alles mit Microsoft Word möglich. Mag sein, ich habe aber festgestellt, dass man nicht so ohne weiteres bei Microsoft Word einen Haken setzen kann für Tag-PDF erzeugen. Also da ist OpenOffice einfach, hat die Nase vorn, das muss man einfach sagen. Das ist wirklich eine Sache, die ist sehr gut. Schwierig wird es dann, wenn man ganz sehr komplexe, wenn man mehrere Formatvorlagen hat, und also ganz viele unterschiedliche, und kommt abweichend von so einfachen Dingen wie Überschriften oder normalen Textkörper oder einen Absatz oder einer Liste oder einer Tabelle, dann stößt auch OpenOffice an seine Grenzen. Das muss man so gerade bei den Tag-PDF-Erzeugen, das muss man einfach so sehen. Aber die Grundfunktionen, die sind soweit in OpenOffice gegeben.
Ich würde sagen, wenn wir ein OpenOffice-Dokument erstellen, sich mal mit diesen Formatvorlagen auseinandersetzen und vielleicht noch die drei Ideen oder Hinweise mit berücksichtigen. Also erstens mal, wir hatten schon gesagt, Text als Text einbinden und nicht als Bild. Ja, wie gesagt, ich habe das mal erlebt in meiner Studienzeit, da hat jemand ein PDF bereitgestellt und im Endeffekt war das PDF ein eingescanntes Dokument.
Da will ich vielleicht an dieser Stelle meine Anekdote erzählen, die ich immer erzähle in meinen Vorträgen. Ich habe an der Uni einen Text bekommen von einem Professor und das Dokument hatte 30 MB. Ich dachte, uiuiui, das ist ja, wusste, sieht man natürlich auf den ersten Blick, ohne dass man das aufmacht, okay, ist ein eingescanntes Bild. Daraufhin habe ich das Dokument genommen, habe das durch eine OCR-Software geschickt, habe einen reinen Text erzeugt und habe ein reines textbasiertes PDF erzeugt. Das hatte dann natürlich 700 Kilobyte oder ähnliches. Habe das dem Professor zurückgeschickt und habe gesagt, schauen Sie mal, das ist eigentlich besser, weil das ist der, das hat die gleiche Aussage, da ist das Gleiche drin und das ist so, kann ich es auch lesen. Daraufhin sprach mich der Professor dann irgendwann an und sagte so, Herr Andres, mit dem Dokument, da stimmt was nicht, da fehlt was. Sag ich, ja wieso, was soll denn da fehlen? Ja, da muss was fehlen. Sag ich, warum? Ja, das ist so klein.
Er war da schlicht und einfach überrascht. Ja?
Schlicht und greifend, das sieht man halt deutlich, den Unterschied. Und das zeigt eben auch, dass leider viele nicht wissen, wie man es machen müsste.
Ja. Da sieht man, wir brauchen halt noch ein bisschen Aufklärungsarbeit. Und deswegen halten wir diesen Vortrag.
Genau.
Variante, um barrierefreie PDFs zu erstellen, das ist eine Variante 3. Man kann das auch über XSL machen. Das ist eine Variante, wo man halt ein bisschen programmieren muss. Man nimmt halt XSL oder XML und erstellt da ein bisschen, programmiert da lustig rum und hat die Möglichkeiten daraus PDF und auch barrierefreies PDF zu erstellen. Die Idee, die da dahinter steckt, ist, man hat eine Quelle, lässt und erzeugt aber zwei Ausgabeströme. Der eine Strom für PDF, das sozusagen alle sehen können, und der zweite Ausgabestrom barrierefreies PDF, das also speziell auf zum Beispiel Sebastians Bedürfnisse zugeschnitten ist. Jetzt haben wir uns gesagt, das ist alles ganz toll, wenn wir jetzt PDF erzeugt haben, ist alles barrierefrei, wir sind total sicher. Wir müssen diese Dokumente doch eigentlich auch mal prüfen, ob sie das tatsächlich sind. Weil wir wollen ja sicherstellen, wenn wir eins erzeugt haben, dann muss das ja auch barrierefrei sein. Und da haben wir uns auch verschiedene Werkzeuge angeguckt. Aber dazu wird Sebastian jetzt
was sagen. Natürlich auch nicht so einfach ist, weil man überprüft, man muss ja bei einem PDF-Dokument, um es auf vollständige Barrierefreiheit zu prüfen, nicht nur prüfen, ob das richtig getaggt ist, das ist ja nur ein Teil, sondern man muss gucken, ob erstens, ob die Tags überhaupt gesetzt wurden, dann, ob die Tags richtig gesetzt wurden, dann muss man prüfen, ob die Dokumentstruktur überhaupt stimmt. Und das kann man schlecht automatisiert machen, weil ein Computer weiß nicht, welcher Textblock an welcher Stelle kommt. Das weiß man nur selber als Autor. So, Also das heißt, die Überprüfung an sich ist relativ aufwendig, weil man eben mehrere Faktoren prüfen muss. Jetzt gibt es die Möglichkeit, mit PAC zu prüfen. Das ist ein PDF Accessibility Checker. Er wurde, glaube ich, in der Schweiz entwickelt. Und das ist ein Tool, was bedauerlicherweise zurzeit meines Wissens nur unter Windows funktioniert. Aber es ist, ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich glaube, Windows-Leute würden das als Freeware bezeichnen. Ich glaube nicht, dass man da an den Quellcode rankommt, aber da bist du, vielleicht weißt du das besser, Frank.
Nein,
aber ich glaube,
das ist irgendwie noch nicht so richtig frei.
Richtig, es ist halt Freeware, aber eben nicht frei in dem Sinne, wie wir es verstehen. Aber immerhin, dieses Tool prüft relativ zuverlässig und kann auch visuell hervorheben, wo die Fehler liegen, macht eine Darstellung und gibt das im Browser aus. Und damit kann man schon sehr gut validieren, wo eigentlich Probleme liegen. Dann, was eine sehr gute Sache ist, ist das Unternehmen Intasis. Das bietet eine Online-Prüfung an. Das heißt, man geht einfach auf die Internetseite und lädt dort sein PDF hoch. Da läuft ein Checkprogramm durch. Die prüfen das PDF aber nur, ob es A1A kompatibel ist. Und wir hatten eben im OpenOffice, hatte ich das schon gesagt, wenn man den Haken für PDF A1A erzeugen setzt, dann wird auch die Tag-Struktur gesetzt. Das heißt, in dem PDF A1A-Standard ist auch ein vollständig und sauber getaggtes PDF enthalten. Das ist Teil des Standards. Und deswegen kann man mit diesem kostenlosen Internet-Prüftool das PDF auf eben ein A1A-Standard prüfen lassen, ob das konform ist. Das heißt, das ist auch eine Methode.
Das heißt aber noch lange nicht, dass das Dokument auch für dich, durch dich lesbar ist.
Nein, aber es heißt, man kann sich zumindest sagen lassen damit, ob das richtig getaggt wurde. Ja. Oder ob da Tags fehlen. Das merkt eben dieses System.
Ja, das ist schon mal ein sehr, sehr gutes
Hilfsmittel. Und das ist schon mal ein sehr guter Hilfsmittel, ein sehr guter Ansatz. Zumal das ist ja wirklich eine Sache, das sind ein paar Klicks und dann hat man das. Da mal eine Übersicht, ob da grobe Fehler drin sind oder nicht. Aber um eine hundertprozentige Prüfung hinzubekommen, wo man hinterher wirklich sagt, okay, ich stecke mir jetzt ein Fähnchen an, das ist barrierefrei, das geht leider nur mit Adobe Acrobat Professional. Und das läuft meines Wissens auch nur unter Windows und kostet eben ein Heidengeld. Es gibt leider keine richtige Open-Source-Lösung, die das hundertprozentig prüft. Wohlgemerkt haben wir aber mit einem PDF mal getestet und haben alle Werkzeuge durchprobiert, und hatten dann zum Beispiel einen Fehler, den Intasis ausgegeben hatte, mit Adobe Acrobat Professional beseitigt. Und daraufhin hat eben PEC gesagt, dieses Dokument hat Fehler, aber Intasis war zufrieden. Und dann haben wir den Fehler wieder beseitigt, wo PEC was zu meckern hatte. Und dann hatte Adobe Acrobat gesagt, das Dokument ist fehlerhaft. Also es war ein bisschen schwierig, wenn man alle Tools anwendet, dann ist es uns passiert, dass wir einen Fehler nicht wegbekommen haben, weil dann immer ein anderes Tool gemeckert hat. Also das scheint auch nicht ganz konsistent in sich zu sein.
Gut, vielleicht ist das Ganze aber noch in der Entwicklung.
Möglich, ja.
Und vielleicht können wir beim nächsten Mal ein bisschen mehr dazu sagen. Und bis dahin würden wir uns gerne bei euch erstmal bedanken für eure Geduld, für eure Aufmerksamkeit. Wir haben hier nochmal zusammengestellt, welche Referenzen, welche Links wir euch empfehlen. Das heißt, wir haben hier geschaut, es gibt eine Referenz zum Screenreader, es gibt eine Referenz zum Bundesgleichstellungsgesetz, und wer das Ganze, was wir hier erzählt haben, was wir zusammengetragen haben, auch nochmal physisch nachlesen möchte, es gibt auch einen Beitrag im Linux-User, die Ausgabe
7, glaube ich.
Teil 1 im
Teil 2, ja.
7/2010, Teil 2, 8/2010, wo das Ganze nochmal aufbereitet ist mit allen Details. Und da muss man eine ganze Menge lesen dazu, das sind 15 Seiten.
Genau, Text. Und das ist auch nochmal ein bisschen technischer und ein bisschen tiefgründiger, so wie man das halt jetzt hier in dem Vortrag irgendwie die Schnelle nicht präsentieren konnte. Das war ja jetzt nur ein Ein- und Überblick. Aber die vollständige Sache ist eben dort abgedruckt.
Genau. An dieser Stelle kommen wir zum Ende unseres Vortrags. Nochmals ganz herzlichen Dank. Und wenn ihr Fragen habt, wir sind für euch da.
Ja.
Ich habe gleich mal eine Frage.
Oh, da kommt eine Frage aus dem Publikum.
Und zwar die beantworten? Mit diesem zweispaltigen,
ja.
Wenn du ein zweispaltiges Dokument erstellst,
ja.
Dann ist das doch auch im Prinzip hintereinander geschrieben, teilweise. Kann man das nicht in dem PDF für Text, wird das doch nicht wieder in eine Reihenfolge gemacht?
Die Frage ist folgendes, wenn ich, die Frage aus dem Publikum, wenn ich mit LaTeX ein Dokument erstelle, was zweispaltig ist, dann ist es doch eigentlich hintereinander weggeschrieben und wenn ich das im PDF dann anzeige, dann ist das zweispaltig nebeneinander. Ob man das nicht dann auch ausgeben kann? Wenn wir das erstellen, dann ist das hintereinander weg. Dann ist das ein Fließtext. Aber dieses LaTeX erzeugt daraus nebeneinander liegenden Text, der quasi als einzelne Boxen da, der erzeugt aus den einzelnen Zeilen einzelne Boxen.
Und deswegen. Dann kommt beide Spalten in eine Zeile oder wie?
Richtig, ganz genau. Und deswegen werden die Boxen nebeneinander angeordnet. Und deswegen kann dieses PDF-to-Text dann nur den Inhalt dieser Boxen nehmen und sieht dann, aha, das sind Boxen, die alle auf einer Zeile stehen. Das bekommt quasi nicht heraus, wo ist das Spaltenende.
Richtig, sondern das, PDF-to-Text hat als Grundlage das PDF-Dokument und nicht den LaTeX-Code, weil LaTeX generiert ein optisches PDF. PDF-to-Text nimmt dieses PDF wieder als Vorlage.
Genau. Gibt es weitere Fragen? Da gibt es noch eine Frage.
Ja, also allgemein mit dieser Screen, der funktioniert, ist es dann so, dass der sämtliche Text sammelt, der jetzt auf dem Bildschirm dargestellt wird und ihn dann hintereinander abfällt und scrollt dann durch, oder wie läuft das?
Sammelt der Screen den sämtlichen Text auf dem Bildschirm ein?
Nein, also das kann ich jetzt gar ehrlich gesagt gar nicht genau sagen, weil das ist immer die Frage. Das ist wahrscheinlich, also im Grunde ist es ein Gemisch zwischen Einsammeln und in Echtzeit abfragen. Das hängt immer so ein bisschen davon ab. Wenn du natürlich viel in Echtzeit abfragst, dann drückt das die Leistung des Computers an sich ja ziemlich runter, weil dann hast du ja ständig Kommunikation zu den einzelnen Elementen des Bildschirms. Das benötigt ja unheimlich Rechenleistung. Andererseits macht es keinen Sinn, eine komplette Seite zu parsen, die mehrere Bildschirmseiten hat, wenn du vielleicht nur auf einem Teil der Seite bist. Also ich bin mir nicht ganz sicher, ich kann die Frage nicht bis gänzlich beantworten, aber ich gehe davon aus, dass das immer Teilausschnitte sind, die direkt durchgepasst werden, die sie angeguckt werden. Also wenn wir uns zum Beispiel einen Speichern-Dialog oder einen Öffnen-Dialog angucken, dann ist davon auszugehen, dass dieser Dialog in Zeit echt abgefragt wird, weil man sich in diesem Dialog befindet und man dort eben dann über entsprechende Funktionen abfragt, wo ist der Fokus, wie sieht das Steuerelement aus, wo der Fokus jetzt ist und so weiter.
Also sprich, wo befindet sich gerade der Mauszeiger, in welchem Fenster ist der, welcher Text
ist der? Der Mauszeiger ist eher uninteressant, sondern eher der Fokus, der Cursor.
Ich würde es jetzt einfach
gut.
Okay.
Für weitere Fragen einfach auf uns zukommen.
Ja.
Vielen Dank.